Wir kommen nun gleich zu unserem heutigen Thema. Und zwar geht es um den fünften Schöpfungstag im Wort Gottes. Und wir lesen 1. Mose 1, Vers 20 bis 23. Und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln nach ihrer Art. Und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. So weit der Text. Wir lieben, wir haben in diesen wenigen Versen gelesen, dass der Schöpfer am fünften Tag die Lebewesen im Meer und die Vögel als fertige Grundtypen erschaffen hat. Er gab ihnen den Auftrag, sich zu vermehren. Und wenn wir heute in die Welt hineinschauen, dann sehen wir genau das, egal wo wir Urlaub machen, wenn wir ans Meer fahren oder ob wir irgendwo in den Bergen sind oder vielleicht sogar einen anderen Erdteil besuchen. Aber die Evolutionstheorie widerspricht hier natürlich ganz bewusst dem Schöpfungsbericht der Bibel. Die Entstehung und Entwicklung des Lebens, sagen sie, sei auf Zusammenwirken von Zufall, Mutation und Selektion zurückzuführen. Das Leben sei ein sich selbst organisierendes und selbst vermehrendes biologisches Phänomen, das durch Zufall aus lebloser Materie in einfachster Form entstanden sei. Ich lese das mal vor. Und durch einen sehr langsamen Prozess hätten sich aus der ersten Urzelle alle höheren Lebensformen entwickelt, bis hin zum äußerst komplizierten Menschen. Und weil das Leben ohne Schöpfer entstanden sein soll, folge es auch keinem Plan und habe auch kein wirkliches Ziel. Die Sinnfrage, die fast alle Menschen seit Jahrtausenden stellen, woher wir kommen, warum wir leben und wohin wir nach dem Tod einmal gehen, die werden von den Evolutionisten als bedeutungslos angesehen. Als man vor einigen Jahren Professor Richard Dawkins, einen der größten Gottesleugner unserer Zeit, nach dem Sinn des Lebens fragte, gab er die Antwort, das übergeordnete Ziel des Lebens ist es, dass wir auf der Erde unsere Gene verbreiten und das ist alles. Als Ziel für die Tierwelt kann ich das nachvollziehen, muss ich ganz deutlich sagen. Aber es gilt niemals für den Menschen, denn Gott hat die ersten beiden Menschen nach seinem Bild in einem ganz besonderen Schöpfungsakt erschaffen. Das müssen wir festhalten. Und hier legte der Schöpfer selbst Hand an und formte Adam aus dem Staub der Erde und hauchte ihm den Odem des Lebens ein. Wir werden beim Betrachten des sechsten Schöpfungstages darüber noch nachdenken. Der biblische Schöpfungsbericht setzt einen außerordentlich intelligenten Schöpfer voraus, der das erste Leben plante, es erschuf. Das heißt, der Ursprung des Lebens entspringt dem Willen dieses Schöpfers. Und all das hat er in seiner Weisheit nach seinem Plan und mit seiner Schöpferkraft dann durchgeführt. Er handelte absolut zielorientiert und hat deshalb für alle Menschen einen sinnvollen Lebensplan in der Heiligen Schrift aufgezeigt. Und die großen Sinnfragen des Lebens beantwortet uns das Wort Gottes natürlich auch. Und darüber hinaus, und ist das nicht wunderbar, darf jede Generation das Leben auch noch weitergeben an die nächste Generation. Jetzt zunächst ein kurzer Rückblick auf die ersten vier Schöpfungstage. Am ersten Tag schuf Gott aus dem Nichts heraus den Raum und die Zeit und die Himmel und die Erde. Die Erde war zunächst völlig von Wasser bedeckt und in Finsternis gehüllt, bis Gott sprach, es werde Licht. Und dieses göttliche Licht hatte nichts mit der Sonne, dem Mond und den Sternen zu tun, denn die hat Gott erst am vierten Schöpfungstag erschaffen. Am zweiten Schöpfungstag schuf er die Wölbung des Himmels und trennte die unteren Wasser von den oberen Wassern und gab der Erde die notwendige Erdatmosphäre. Das heißt, die Luft, die wir alle zum Leben unbedingt notwendig haben. Sonst könnten wir nicht existieren. Und heute wissen wir, dass die unterschiedlichen Schichten der Erdatmosphäre uns auch vor gefährlichen Strahlen im All schützen. Am dritten Tag ließ Gott dann die Kontinente aus dem Wasser hervorkommen und setzte dem Meer seine Schranken. Der Erde gab er den Befehl, Gras, Kraut und Fruchtbäume hervorzubringen, die Früchte tragen nach ihrer Art. An diesem Tag entstand das erste pflanzliche Leben auf der Erde. Es kam nicht aus dem Wasser, wie es die Evolutionstheorie lehrt. Und am vierten Tag schuf Gott die Sonne, den Mond und die Sterne, damit sie uns bei Tag und Nacht ihr Licht spenden. Für mich ist der Blick in das Universum anhand der wunderbaren Fotos von der NASA und der ESA tief beeindruckend. Und immer wieder habe ich mir diese Bilder von den Galaxien angeschaut und gestaunt und den Schöpfer angebetet, wie wunderbar er das alle gemacht hat. Wir haben das letzte Mal beim vierten Vortrag auch über unser Sonnensystem nachgedacht und sicher alle erkannt, dass der Schöpfer hier viele Parameter ganz exakt festgelegt hat, damit Leben auf der Erde möglich wurde. Und wir können seitdem Tage, Monate und Jahre genau festlegen nach Gottes Vorgaben. Ihr Lieben, und wenn ich darüber nachdenke, dass Gott der Erde den richtigen Abstand zur Sonne gegeben hat, wir haben das letzte Mal ausführlich darüber gesprochen. Wären wir näher an der Sonne, würden wir verbrennen. Wären wir ein Stück weiter weg, würden wir alle erfrieren. All das hat er in seiner Weisheit gemacht und wir dürfen ihn dafür anbeten und danken. Und jetzt kommen wir zum fünften Schöpfungstag. Nun erwärmten die Sonnenstrahlen bereits die Erde und das Meer. Gräser und Blumen blühten und verbreiteten ihren Duft. Und es gab bereits viele Bäume, die Früchte trugen, immer wieder der Hinweis nach ihrer Art. Und als nächstes erschuf der Schöpfer nun die Tiere im Meer und die Vögel am Himmel, die sicher vor großer Freude ihre Stimmen sofort erschallen ließen und zur Ehre Gottes ihre Lieder zwitscherten. Und die Fische an den Korallenriffen tummeln sich voller Lebensfreude in den warmen Sonnenstrahlen im Wasser. Ein kurzer Einschub, ein wichtiger Einschub. An dieser Stelle wollen wir noch einmal über die heiß diskutierte Frage nachdenken: Wie ist denn das erste Leben entstanden? Es gibt hier nur zwei denkbare Diskussionsmöglichkeiten. Erstens, das Leben ist aus toter Materie durch einen Zufall und Selbstorganisation entstanden. Oder zweitens, hinter der Entstehung des Lebens steht der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Versteht, beides kann nicht bewiesen werden, da kein Mensch dabei war. Es muss geglaubt werden, so oder so. Entweder glaube ich an den allmächtigen Gott oder ich glaube an eine Kette von unvorstellbar vielen Zufällen. Mir persönlich fällt es viel leichter, an einen intelligenten Schöpfer zu glauben, als an den sogenannten Urknall und Zufall. Viele ungläubige Wissenschaftler suchen seit 150 Jahren nach Beweisen für die Evolutionstheorie. Charles Darwin hatte diese Welle ausgelöst durch sein Buch »Die Entstehung der Arten« im Jahr 1858. Ein Teil der Aussagen dieses Buches musste bereits korrigiert werden. Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich darauf hinweisen, dass wir der Wissenschaft vieles verdanken. Aber es wäre gut, wenn die Wissenschaftler einmal ihre menschliche Begrenztheit erkennen würden. Dann würde es ihnen viel leichter fallen, auch an einen Schöpfer, an dessen Souveränität zu glauben. Auch die Vielzahl aller Lebewesen im Tierreich, ihr Lieben, das ist eigentlich durch Zufall und Mutation gar nicht zu erfassen. Stellt euch mal vor, da soll eine Urzelle gewesen sein. Und aus der Urzelle wurden jetzt alle Insekten, alle Landtiere, alle Fische im Meer und die Menschen aus einer einzigen Zelle. Die hat sich immer wieder verändert. Jetzt wird mal ein Kaninchen raus, jetzt wird ein Löwe draus und jetzt wird ein Elefant raus. Und da muss man sich durch die ganze Schöpfung vorstellen. Ist für mich unvorstellbar, sage ich euch ganz ehrlich. Und das wissen auch viele Wissenschaftler, werden wir gleich nur sehen. Der Prediger Salomo hat darüber auch schon nachgedacht. Und ich fand hier eine wunderbare Stelle in Prediger 8, Vers 16 bis 17, die ja hier auch auf dem Bildschirm zu sehen ist. Salomo schreibt: Als ich mein Herz darauf richtete, Weisheit zu erkennen und das Treiben zu besehen, das auf Erden geschieht, da sah ich am Ganzen des Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Wie sehr der Mensch sich auch abmüht, es zu erforschen, so ergründet er es nicht. Und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen. Das möchte ich einmal über die ganze Wissenschaft setzen. Unser Gott ist viel größer und Gott bestätigt das in Jesaja 55, Vers 9. Er sagt dort, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Der Programmierer Paul Davies, ein weltbekannter Linux-Experte und Amazon-Urgestein, hat mit dem Computer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung über den Beginn des Lebens durchgeführt, habe ich im Internet nachgelesen. Sein Ergebnis, die Chance, dass ich nach dem Urknall aus der Ursuppe Amöben, das heißt erste lebendige Zellen entwickelt haben, beträgt 10 hoch 2 Millionen. Das sagt nur wenig. Diese beinahe unfassbar geringe Wahrscheinlichkeit ist kleiner als die, wenn wir 6 Millionen Mal ein Geldstück auf die Erde würfeln und hätten 6 Millionen Mal nur Zahl. Ja, das ist das Ergebnis. Werner Gitt hat dazu mal etwas gesagt und geschrieben. Und diese Gedanken habe ich also auch bei einigen Dingen mit reingenommen. Auch deshalb sind heute immer mehr ungläubige Wissenschaftler mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, dass die Entstehung des Lebens durch Zufall unmöglich ist. Einige Beispiele. Der weltbekannte Evolutionist und Biochemiker Ernest Cahan schreibt, es ist absurd und unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Ist ja richtig, was er sagt. Aber was schreibt er jetzt weiter? Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir anders nicht vorstellen. Also der weiß das in seinem Kopf, das geht nicht. Wisst ihr, ich habe gedacht, diesem Mann müssen wir eine Bibel schenken. Aber die wird er wahrscheinlich gleich in den Ofen schmeißen. Der Nobelpreisträger und Harvard-Professor Georg Wallert schreibt, führt man sich einmal die Unvorstellbarkeit dieser Dinge vor Augen, könnte man meinen, dass die spontane Entstehung eines lebendigen Organismus unmöglich ist. Trotzdem sind wir, davon bin ich zutiefst überzeugt, das Ergebnis einer spontanen Entstehung. Ja. Die wissen also, eigentlich klappt das gar nicht, aber sie wollen es nicht glauben. Heute glauben viele Wissenschaftler, dass das Leben von einem anderen Planeten zu uns gekommen sein kann. Aber ihr Lieben, da müsste es auch einen Schöpfer haben, der da das Leben letztendlich geschaffen hat. Und all das ist Unsinn. Fest steht, für den allmächtigen Schöpfer Gott gibt es keinen Platz im Denkschema dieser gottlosen Menschen. Trotz ihrer Überlegung ist es unsinnig, davon auszugehen, dass eine lebendige Zelle von selbst entstehen kann. Und trotzdem wurde das in die Schulbücher übernommen. Dazu könnte ich noch viel sagen. An dieser Stelle möchte ich uns an eines der bekannten Naturgesetze erinnern, die in der Wissenschaft absolute Priorität haben. Der französische Naturwissenschaftler Louis Pasteur, neben Robert Koch, einer der Begründer der Mikrobiologie, hat im April 1864 vor einer großen Versammlung von Wissenschaftlern in Paris den Lehrsatz aufgestellt, Leben kann nur aus Leben kommen. Ist ein Naturgesetz. Leben kann nur aus Leben kommen. Dieser Lehrsatz konnte bis heute durch kein wissenschaftliches Experiment widerlegt werden und zählt deshalb zu den anerkannten Naturgesetzen. Das bedeutet, dass das erste Leben von irgendjemand erschaffen werden musste. Ja. Auch die Existenz der biologischen Informationen in unseren Körperzellen, ja in den Körperzellen aller Lebewesen, ist so unendlich groß, dass nur ein intelligenter Schöpfer sie erschaffen konnte. Dadurch kommen wir zu dem logischen Schluss, dass der Schöpfer und Gesetzgeber das Leben selber in sich trägt. Und nur einer konnte von sich sagen, ich bin das Leben. Und das war unser Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hat er gesagt. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Louis Pasteur gehört zweifellos zu den bedeutenden Wissenschaftlern in der Weltgeschichte. Und er hat klargemacht, Leben entsteht immer nur aus Leben. Aber er hat damit natürlich nicht bewiesen, dass Gott der Schöpfer ist, aber auf der anderen Seite deutlich gemacht, dass Leben nicht von alleine entstanden sein kann. Und ich denke, das glauben wir von ganzem Herzen. Wir wollen uns nun den einzelnen Bibelversen über den fünften Schöpfungstag zuwenden. Wir tun das in dem Bewusstsein, dass es nur in der Heiligen Schrift einen sinnvollen chronologischen Ablauf in dem Schöpfungsbericht gibt, in der ganzen Weltliteratur. Denn dahinter steht der allmächtige Gott, der Herr des Himmels und der Erde. Und er ist die Quelle des Lebens. Und wir lesen zunächst 1. Mose 1, Vers 20a. Und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Und weil hinter diesem Befehl der allmächtige Schöpfer stand, geschah das natürlich. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut. Heute gibt es über 31.000 Fischarten, die sich in Form und Farbe, aber auch in der Größe und im Gewicht sehr stark unterscheiden. Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, der kann im Internet herrliche Aufnahmen finden. Einige davon werde ich euch zeigen, ihr Lieben. Und in 1. Korinther 15, Vers 39 finden wir einen deutlichen Hinweis, dass Gott unterschiedliche Tierarten gemacht hat, mit unterschiedlichem Fleisch. Dort steht, nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes, das der Menschen, ein anderes, das Fleisch des Viehs, ein anderes, das der Vögel und ein anderes, das der Fische. Und das können wir alle heute noch beim Essen beobachten. Wenn ich ein Hähnchen esse, ist das was ganz anderes, als wenn ich ein Steak esse, ja? Aber natürlich, diese Fleischarten sind alle aus dieser einen Urzelle herausgekommen, sagt uns die Evolutionstheorie, die ich ganz bewusst ablehne. Ich lese nun 1. Mose 1, Vers 21. Und Gott schuf alle sich regenden, lebendigen Wesen von denen, die Wasser wimmeln, nach ihrer Art. Liebe Geschwister, aber innerhalb dieser Grundarten können sich natürlich Lebewesen verändern. Das können wir alle bestätigen. Auch Menschen können durch Zuchtauswahl, zum Beispiel bei den Hunden, kleine und große Rassen züchten. Aber aus einem Hund wird niemals ein Löwe oder ein Bär. Der Hund ist eine Art für sich. Und diese Arten hat Gott geschaffen. Und diese Veränderung innerhalb einer Art, die nennt man Mikroevolution. Ihr seht hier oben zwei Kois oben rechts in der Ecke und auch andere Fische. Wenn unsere Kois im Teich Junge kriegten, ihr Lieben, da kann ich euch sagen, da kamen manchmal graue raus und dann kamen braune raus und es kamen auch einige rotgefleckte raus. Innerhalb der Art gibt es überall Veränderungen. Ich denke auch jetzt mal an die Pferderassen. Beim sechsten Schöpfungstag werden wir das ja sehen. Aber die Evolutionstheorie muss ja einen Nachweis bringen, dass aus einer Art eine andere Art geworden ist. Und das versuchen sie und das schaffen sie nicht. Ja, wir wollen uns heute einige Lebewesen in den Weltmeeren anschauen und es wird wieder ganz deutlich, dass Gott innerhalb seiner Schöpfung die Schönheit und die Vielfalt liebt. Die meisten Dinge, die unser Herz auf Dauer erfreuen, haben ihren Ursprung in Gott. Wer kann sich über die Farbenpracht der Korallenriffe vor Australien nicht erfreuen? All das hat unser Vater im Himmel geplant und erschaffen. Auf diesem Foto sehen wir einige wunderbare Bewohner vom Great Barrier Reef in Australien. Ihr Lieben, ich kann die Söhne Korahs gut verstehen, die im Psalm 46, Vers 9 auffordern, kommt, schaut die Großtaten des Herrn. Denn unser Gott hat die Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Er hält Treue auf ewig. Ja, kommt, schaut die Großtaten des Herrn. Ich könnte euch jetzt viele wunderschöne Dinge zeigen und einige werde ich auch noch hier auf den Fernseher bringen. Seht euch diese beiden finsteren Kameraden an. Sie können nur in der Tiefsee überleben. Sie brauchen diesen extrem hohen Wasserdruck und sind beide sehr, sehr bissig. Da es in der Tiefe immer dunkel ist, hat der Schöpfer diese Anglerfische, denen hat er eine Laterne am Kopf gegeben. Überlegt euch das mal. Und diese Punkte leuchten jetzt hier in ein paar hundert Metern Tiefe und dann kommt einer und guckt nach, was ist das? Und dann schnappt er sofort diese Lebewesen und frisst sie auf, der Fisch. Aber so unterschiedlich ist die Art. Soll das alles aus einer Zelle gekommen sein, ihr Lieben? Nein, niemals. Aus einer einzigen Zelle kann die Vielfalt des Lebens nicht herauskommen. Hier sehen wir zwei prächtige Feuerfische. Feuerfische beeindrucken durch ihre außergewöhnliche Gestalt. Sie können 12 bis 40 Zentimeter groß werden. Und besondere Merkmale sind hier die vergrößerten Brust- und Rückenflossen mit ihren Strahlen. Aber ihr Lieben, man darf sich von diesen wunderschönen Gestalten nicht einlullen lassen. Die meisten sind sehr, sehr giftig. Und sie leben an den Riffen auf dieser Welt. Auch diese vier Seepferdchen vor der französischen Atlantikküste weisen auf einen einfallsreichen Schöpfer hin. Sie schwimmen lieber in der Senkrechten. Normalerweise schwimmt der Fisch doch andersrum. Sie schwimmen in der Senkrechten und mit ihrer langen Schnauze fressen sie kleine Krebse. Wer hat ihnen gesagt, dass sie so schwimmen sollen? Es ist der gleiche Schöpfer, der auch dich und mich auf wunderbare Weise erschaffen hat. Und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Zurück zum Schöpfungsbericht. Im Bibeltext geht es nicht nur um die Entschaffung der Fische, sondern auch um das weitere vielfältige Leben im Meer. Dazu gehören zum Beispiel die Quallen, die Seesterne, die Muscheln, die Krabben, die Korallen, der Krill und so weiter und die Seeungeheuer. Denn Gott hat in 1. Mose 1, Vers 20 gesagt, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Und da sind auch alle Grundarten der Meeresbewohner mit eingeschlossen. Ich habe nachgeschaut bei Wikipedia. Neben den Fischen gibt es 55 bis 100.000 Weichtierarten weltweit. Ich erinnere euch an die Urzelle. Alle aus einer Zelle entstanden. Da sind alle Grundarten der Meeresbewohner mit eingeschlossen, ihr Lieben. Und darunter gibt es Schnecken, die sind so groß wie ein Sandkorn, und Kalmare, die sind fast 20 Meter lang. Alles von Gott erdacht und gemacht. Wenn wir am Meer spazieren gehen und da liegen tote Quallen im Sand, ich denke, das gefällt uns nicht, diese Glibberklumpen. Ne? Aber wie wunderschön hat Gott sie gemacht. Schaut euch die Vielfalt an. Das ist der gleiche Schöpfer, der die Vielfalt in seiner Schöpfung liebt. Es soll 2500 verschiedene Quallenarten geben. Alle von einer Urzelle? Die Frage bleibt. Ihr Lieben, bevor wir uns mit den Seeungeheuern beschäftigen, lesen wir aus Psalm 104, Vers 24 bis 28. Wie viele sind deiner Werke, Herr? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deiner Reichtümer. Dieses Meer, groß und ausgedünnt nach allen Seiten hin, dort wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Dort fahren Schiffe, dort ist der Leviathan, den du gebildet hast, um sich darin zu tummeln. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. In dem Psalm 104 spricht von der Erschaffung des Himmels und der Erde. Und die gelesenen Verse, sie weisen uns darauf hin, dass der Schöpfer nicht nur die Tiere geschaffen hat, sondern auch dafür sorgt, dass sie Nahrung haben. Nahrung in Hülle und Fülle. All das hat Gott mit eingeplant. Hier habt ihr ein Bild von der Vernichtung des Leviathan. Es ist aber nur ein gemaltes Bild von Gustav Dore aus dem Jahr 1865. Heute finden wir diese Tiere nicht mehr. Diese Arten sind ausgestorben. Ich lese jetzt einen weiteren Vers aus 1. Mose 1, Vers 21a. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer nach ihrer Art. Das hebräische Wort für Seeungeheuer heißt Tanin. Und das bedeutet wörtlich die Langgestreckten. Ist eventuell auch ein Hinweis auf die Dinosaurier. Ein Höhepunkt ihrer Beschreibung finden wir im Buch Hiob, in Kapitel 40, ab Vers 15. Sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie ein Rind. Sieh doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er biegt seinen Schwanz wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Seine Knochen sind Röhren aus Kupfer, seine Gebeine wie Barren aus Eisen. Er ist der Anfang der Wege Gottes, der ihn gemacht hat. In Hiob 40, Vers 25 steht dann, und ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel und senkst du seine Zunge in die Angelschnur? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und seinen Kinnbacken mit einem Ring durchbohren? Wird er viel Flehen an dich richten oder dir sanfte Worte geben? Ihr Lieben, wenn wir eine dieser Fragen mit Ja beantworten, ist unser Leben zu Ende, wenn wir den so aus dem Wasser ziehen wollten. Es gibt ihn nur heute leider nicht mehr. Ja, Gott selbst hat diese gewaltigen Tiere geschaffen. Die Arten sind ausgestorben. Aber schaut euch einmal das Skelett an, hier auf dem linken Bild. Wir sehen, dass es diese großen Tiere wie den Behemoth wirklich gegeben hat. Und wir waren früher oft im Museum in Dortmund, und da hat man dann so einen Behemoth, ja, mit einer Haut versehen, das ist das rechte Bild. Ihr Lieben, wir sehen hier, unser Gott hat so viele Arten erschaffen, dass wir nur staunen können. Wir wollen uns nun mit zwei weiteren großen Seeungeheuern beschäftigen. Erstens mit dem Blauwal und zweitens mit dem Riesenkalmar, der in den Tiefen der Meere zu Hause ist. Wir wissen heute viel über diese Tiere, aber wir wollen in Gedanken einmal 5000 Jahre zurückblicken. Stellt euch vor, da sitzt ein Mann auf einem kleinen Boot im Meer und plötzlich taucht da ein 30 Meter langer Blauwal neben ihm auf. Oder eine Riesenkrake. Auch das konnte ja passieren. Ich denke, der Schreck fuhr ihm in alle Knochen und Glieder und er schrie vor Furcht. Deshalb wurden diese großen Tiere in der Antike von vielen Völkern auch als Monster oder Drachen bezeichnet. Aber sie waren nicht mehr und nicht weniger als große Geschöpfe Gottes in den Weltmeeren. Einige Gedanken zu den Blauwalen. Sie sind die größten bekannten Tierarten auf der Erde und wirken trotz ihrer Größe elegant und schlank. Selbst die größten Saurier, die es gab, sind nur Leichtgewichte gegen die Blauwale gewesen. Ihr Lieben, Blauwale werden in unserer Zeit 25 bis 27 Meter lang und wiegen mal knappe 130 Tonnen. Überlegt ihr das mal. Das größte Exemplar, das man jemals gefunden hat, war 33 Meter lang und wog 190 Tonnen. Ein gewaltiger Koloss. Ich sah dann einen Vergleich. Ein Blauwal wiegt so viel wie 1800 bis 2000 Menschen. Macht euch das mal klar. Ein Tier. Ihr seht hier unten den Vergleich zu Elefanten, zu Panzern, zu Menschen und so weiter. Ein Blauwal wiegt also so viel, jetzt kommen weitere Vergleiche, wie 25 bis 30 Elefanten oder 150 Ochsen oder 136 Mittelklasse-Pkw. Man hat dann weitergeschrieben, das Herz des Blauwals ist so groß wie ein Pony und seine Adern so dick wie Wasserleitungen und seine Zunge allein wiegt etwa so viel wie ein Elefant. Jetzt stellt euch mal vor, ein solches Tier soll aus einer Urzelle entstanden sein. Wie das funktionieren sollte, wo all diese Organe im richtigen Moment, in der richtigen Größe mitgewachsen sein müssen. Ihr Lieben, nein, der Größenvergleich zeigt uns einfach den Unterschied zwischen anderen Lebewesen oder zwischen dem, was wir erschaffen haben. Und er ist ein Geschöpf Gottes. Ich komme noch kurz zu dem Riesenkalmar. Das sind Kopffüßler. Die haben also nur Köpfe und Füße, haben 10 Arme, wo 2 Tentakeln sind. Sie sind die Lieblingsspeise der Pottwale. Ich habe das vorher gar nicht gewusst, habe ich im Internet nachgelesen. Und wenn die beiden in den Tiefen des Meeres aufeinandertreffen, dann gibt es den Kampf auf Leben und Tod. Die Augen eines Riesenkalmars sollen so groß sein wie ein Fußball. Also ich habe meine Frau geheiratet, als sie jung war, weil sie schöne Augen hatten, die mir gefielen. Aber wenn die so groß wie Fußball gewesen wären, wäre eine Katastrophe. Ja? Und die Riesenkalmare sind weltweit verbreitet, besonders häufig an den Küsten von Norwegen, Großbritannien, Neufundland, bei Japan, Australien, Neuseeland und so weiter. Ihr Lieben, hier seht ihr einen Seewolf, auch den hat Gott erschaffen. Wir waren vor einigen Jahren in Norwegen im Urlaub. Unser Hüttennachbar hatte so einen Seewolf, der auch Cuttfish oder Steinbeißer genannt wird, an der Angel. Ich werde den Tag nie vergessen. Wir kannten uns, hatten uns angefreundet. Seine Angel brach mitten in zwei. Ich hatte so einen großen Koi-Kescher mitgenommen, der war total verbogen. Und nachdem die Angel gebrochen ist, habe ich gedacht, jetzt packst du den an der Angelschnur, den lassen wir jetzt nicht wieder weg. Könnt ihr euch vorstellen, wie meine Hand geblutet hat, ja? Solche Wesen hat Gott geschaffen, ja? Und dieser Steinbeißer oder Seewolf, ja, der hat eine Bisskraft, die größer sein soll als die der größten Hunde, die wir haben. Er frisst nur Muscheln. Ihr Lieben, all das hat Gott gemacht. Merken wir diese Vielfalt. Wir kommen jetzt zu den Vögeln, die auch am 5. Schöpfungstag erschaffen wurden. Und ich lese 1. Mose 1, Vers 20b. Und Gott sprach, Vögel sollen über der Erde fliegen, unter der Wölbung des Himmels. Den Lebensraum für Menschen und Tiere hatte Gott ja in den ersten 4 Tagen vorbereitet, dass das Leben kommen konnte. Und nach dem Rückzug des Wassers waren die Berge und Täler aus dem Meer aufgetaucht und Quellen und Bachläufe und Flüsse flossen in Richtung Meer. Und die erschaffenen Vögel, von Gott ausgegangen, sie konnten sofort in den Bäumen oder auf den Felsenklippen nisten und ihren Durst stillen an den Strömen und Bächen, die Gott gemacht hat. Gott sorgt nicht nur für das lebensnotwendige Wasser aller Lebewesen, sondern auch für ihre Nahrung. Das können wir im Psalm 145, Vers 15 nachlesen. Der Psalmist schreibt, alle Augen warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alle Lebenden nach Begehr. Ihr Lieben, deshalb wachsen seit dem 3. Schöpfungstag vielfältige Bäume und Pflanzenarten und wir leben von den Früchten. Wenn wir heute Reis essen, eine Erfindung Gottes, wenn wir Kartoffel essen, eine Erfindung Gottes, nicht von uns, hat Gott am 3. Schöpfungstag erschaffen. Auf dem Foto seht ihr so eine große Schar von Alpenstrandläufern. Ich möchte darüber nicht mehr sagen. Aber ein weiterer Gedanke, die Vögel des Himmels zeigen uns also deutlich, dass Gott für sie sorgt. Sie sollen uns vermitteln, wie unnütz es ist, dass wir uns täglich Sorgen machen. Unser Gott sorgt für uns. Ich lese dazu Matthäus 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Zu diesem Bibeltext soll Spurgeon einmal gesagt haben, Gott gibt jedem Vogel sein Futter, aber er wirft es ihm nicht ins Nest. Also sie müssen schon suchen. Und wenn wir satt werden wollen, müssen wir uns auch bewegen. Keine Frage. Aber Gott hat alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Wir wollen uns kurz mit diesen Vögeln beschäftigen und wir stellen fest, 3/4 aller Vögel sind Zugvögel. Wer hat diesen Zugvögeln beigebracht, jedes Jahr zum richtigen Zeitpunkt in den Süden zu fliegen, wenn sie in unserem Bereich leben? Wie erreichen sie ihr Ziel ohne Navigationsgerät? Wer sagt ihnen, wann sie zurückfliegen müssen? Warum fliegen Kraniche und Gänse im sogenannten Keilflug immer einer vorne weg und Enten in gerader Linie nebeneinander und Haubentaucher fliegen als Kette? Wer hat dieses Verhalten in ihr Inneres gelegt? Etwa die Evolution? Das glaubt sicher niemand von uns. Viele Zugvögel fliegen 10.000 Kilometer in jedem Jahr. Ein weiterer Gedanke, wir lesen 1. Mose 1, Vers 21b. Und Gott schuf alle Vögel nach ihrer Art. Hier kommt dieser Hinweis wieder. Der Hinweis auf die unterschiedlichen Arten finden wir im Schöpfungsbericht 10-mal. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er von diesen Grundarten spricht. Man kennt den Begriff Arten auch als Fortpflanzungsgemeinschaften oder als Grundtypen. Das heißt, alle Arten, die durch Kreuzungen direkt oder indirekt miteinander verbunden sind, also miteinander Nachkommen zeugen können, werden zu einem Grundtyp gerechnet. Die bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen bringen ermutigende Ergebnisse, die den Schöpfungsbericht bestätigen. Allerdings ist hier noch viel Arbeit notwendig. Manche Exoten unter den Lebewesen können noch gar nicht eingeordnet werden. Wahrscheinlich sind es die letzten ihrer Art. Auf den Schaubildern seht ihr Grundtypen von Hühnervögeln und entenartige Tiere. Und aus der Felsentaube ganz unten links wurde im Laufe weniger Jahrhunderte eine ganze Reihe von skurrilen Formen gezüchtet. Das ist möglich innerhalb der Art. Der biblische Hinweis auf die von Gott geschaffenen Arten widerspricht natürlich der Evolutionstheorie. Dort glaubt man ja, es ging mit einer Zelle los und dann gab es einen Urfisch und dann gab es einen Urbaum und dann gab es einen Urvogel und so weiter und so fort. Nein, Gott schuf Arten und seit Jahrhunderten suchen Menschen bei den vielen Versteinerungen auf dieser Erde, suchen sie endlich ein Beispiel, wo man ein Tier hat, das zum Beispiel vorher auf der Erde lebte und dann zu einem Vogel geworden ist. Ich kürze jetzt mal ein bisschen. Ich hoffe, ich finde das sofort. Ich will euch auch nicht. Hier. Das ist hier ein wichtiger Hinweis, mit welch verlogenen und betrügerischen Tricks die Evolutionstheorie bewiesen werden sollte. Mit einer Blamage endete der Versuch der amerikanischen Nationalen Gesellschaft für Geographie in Washington, Darwins Evolutionstheorie endgültig zu beweisen. Die Gesellschaft hat im Jahr 1999 ein aus China eingeschmuggeltes Fossil, also eine Versteinerung, für rund $160.000 erworben. Und als das lang gesuchte Verbindungsglied der Evolution zwischen den Reptilien und den Vögeln vorgestellt. Im November 1999 berichtete die angesehene Zeitschrift Nationalgeographic über den angeblich sensationellen Fund. Der sogenannte Archaeoraptor sei vermutlich 120 Millionen Jahre alt. Er habe den Kopf eines Vogels und den Schwanz eines fleischfressenden Dinosauriers. So hat man das dargestellt. Das Fossil wurde von Oktober 1999 bis Januar 2000 in Washington ausgestellt und zog mehr als 100.000 Besucher an. Spiegel Online schrieb damals: zu früh gefreut. Der Urvogel wurde von Betrügern zusammengestückelt. Erst feierte man den Archaeoraptor als wissenschaftliche Sensation, doch bald mehrten sich die Zweifel an der Echtheit des Fossils. Und dann enthüllte eine Computertomographie, wie die Fälscher vorgegangen sind. Diese Versteinerung unten links, die beiden Bilder nebeneinander, zeigen uns das. Man hat dann Versteinerungen von unterschiedlichen Tieren genommen und sie zusammengesetzt und für $160.000 verkauft. Jetzt hätte sich ja eigentlich dieses Museum entschuldigen müssen, ne? Hätte man das sagen müssen. Aber damit die Evolutionstheorie nicht im Sand verläuft, das schreibt Werner Giet, haben sie das dann einfach übergangen, weggetan, in der Stille verschwinden lassen. Also die Evolutionstheorie, das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, die sucht, ja, solange es die Theorie gibt, nach Bindegliedern zwischen einem Fisch und einem Landtier und zwischen Landtieren und den Vögeln. Und die Erde ist voll von Versteinerungen. Aber das gibt es nirgendwo. Man hat noch nie ein solches Bindeglied gefunden. Und das ist das, was mich immer wieder so freut. Gott schuf unterschiedliche Arten. Innerhalb der Arten, Veränderungen, ja, sehen wir überall. Der Wilhelm könnte uns viel erzählen über Hunderassen. Ja, Veränderung der Art, ja, innerhalb der Art. Aber nicht von einer Klasse, vom Fisch zum Landtier und dann noch zum fliegenden Vogel. Eine kurze Zusammenfassung der biblischen Lehren. Aus dem Schöpfungsbericht wissen wir, dass Gott bei den Meerestieren, den Vögeln und den Landtieren klar voneinander getrennte Grundtypen geschaffen hat. Die linke Seite der Grafik zeigt das ganz deutlich. Wobei wir heute die von Gott erschaffenen Arten natürlich nicht alle kennen, weil mittlerweile einige Arten schon ausgestorben sind. Die Grundtypen der Tiere haben sich innerhalb ihrer Art weiterentwickelt und den örtlichen Lebensbedingungen angepasst. Das kann man jederzeit auch heute noch beobachten. Und wir nennen diese Entwicklung Mikroevolution. Die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, hat der allmächtige Gott aber in einem separaten Schöpfungsakt erschaffen. Und auch den Fortpflanzungsmechanismus bei Mensch und Tier hat der Schöpfer geplant und eingeführt. Und deshalb konnte er sagen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Wir halten einfach fest, es gibt also keinen Lebensanfang in Form einer Urzelle, wie ihr das auf der rechten Grafik seht. Das ist das Bild der Evolution. Ich habe das durchkreuzt. Da war die Urzelle und dann sind alle anderen Dinge angeblich entstanden. Also es gibt keinen Urbaum, keinen Urfisch, keinen Urvogel und auch keine Urmenschen. Es müsste eigentlich jedem denkenden Menschen klar sein, dass aus einer einzigen Urzelle niemals die unvorstellbare Vielfalt an Pflanzen und Tieren entstanden sein kann. Überdenkt das einmal in einer ruhigen Stunde. Wissenschaftler schätzen, dass es heute 20 bis 100 Millionen Arten von Lebewesen gibt. 20 bis 100 Millionen Arten. Und können die alle aus einer Zelle entstanden sein? Überlegt doch bitte einmal. Hinzu kommen noch alle Algen, Moose, Farne und so weiter und so fort. Ich möchte zum Schluss noch einige Bibelverse lesen, die ja an Menschen gerichtet werden, auch die an die Evolution glauben. In Hiob 12, Vers 7 steht, aber frage doch das Vieh, es wird es dich lehren und die Vögel des Himmels und sie werden es dir kundtun oder rede zu der Erde und sie wird es dich lehren und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Wer würde nicht an all diesem erkennen, dass die Hand des Herrn alles gemacht hat, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen und der Geist alles menschlichen Fleisches ist. Und jetzt lese ich noch 1. Mose 1, Vers 23. Und Gott sah, dass es gut war, was er gemacht hatte. Es wurde Abend, es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und diesen Gott, ihr Lieben, wollen wir als Gottes Kinder anbeten, wollen ihn ehren. Und deshalb lese ich auch noch Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie, sind und sind erschaffen worden. Und noch 5. Mose 32, ab Vers 1. Horcht, ihr Himmel! Und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Denn den Namen des Herrn will ich ausrufen. Gebt Majestät unserem Gott. Der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug und gerecht ist er. Amen.